Herzlich willkommen zu unserem heutigen gemeinsamen Abend. Nachdem ich das letzte Mal ja so einen Überblick über unsere Reise gegeben habe, beginnen wir heute mit diesem neuen Zyklus. Das erste Thema ist immer Hermeneutik. Das heißt, wer sagt was und wie interpretiere ich die Dinge? Wir reden oder ich rede überhaupt nicht über den Buddhismus oder die buddhistische Tradition. Weil das würde bedeuten, dass es etwas von mir Unabhängiges irgendwo draußen gibt, was man einkasteln kann und sagen kann, aha, das ist der Buddhismus und das ist das und das ist das. Diese Art von Spreche, müsste man sagen, oder Sprachgebrauch manifestiert, dass ich mich als konstruierende Person bei diesem Prozess herausnehme. Insofern ist es wichtig, dass was wir uns hier anschauen, ist erstmal meine Interpretation und nicht etwas, was an sich existiert, sondern was durch meine Biografie und durch die Beeinflussungen, die auf mich eingewirkt haben, in mir entstanden ist und was ich jetzt wieder nach draußen projiziere. Das heißt, wir tauschen uns über Sichtweisen aus und eine klassische buddhistische Terminologie ist ja, unsere Sichtweise ist bedingt durch unsere Vergangenheit. Also das alles, was mit dem Begriff Karma zusammenhängt. Und ich bin auf einen interessanten Begriff gestoßen, wobei ich nicht genau weiß, wie der Autor ihn füllt. Aber ich fand, das ist ein schönes Bild. In einem buddhistischen Buch hat ein Autor von einer dritten Welle des Buddhismus im Westen gesprochen. Das fand ich ganz interessant, um so ein bisschen den Konnex mal zu dekonstruieren. Aufgrund welcher Informationen reden wir eigentlich heute über Buddhismus? Welche Einflussfaktoren haben unser Bild oder beeinflussen unser Bild von Buddhismus? Dann habe ich ein bisschen mal versucht, chronologisch die Sache aufzuschlüsseln. Die erste Welle, beginnend mit Schopenhauer, so Anfang des 19. Jahrhunderts. Das ist meines Wissens der erste gewesen, der sich aktiv als Buddhist benannt hat. In einem Brief an irgendeine Verwandte schreibt er, also er hat jetzt eine Buddha-Statue. Und die hat er in seinem Vorraum, in seinem Haus, in die Eingangshalle hat er die so einen Sockel gesetzt, damit jeder Besucher, der ihn besucht, gleich weiß, wer hier der Herr im Hause ist. Und das war so 1848, so in der Größenordnung. Er hat sich mit Buddhismus beschäftigt, zumindest mit dem, was er als Buddhismus gesehen hat. Sein Hauptwerk ist die Welt als Wille und Vorstellung. Da hat er also schon asiatisches Material verarbeitet. Aber das war so eine Mischung zwischen buddhistischen Quellen und hinduistischen Quellen. Das wurde zu dem Zeitpunkt, als es ihm verfügbar war, so Anfang des 19. Jahrhunderts, wurde es noch nicht so klar getrennt. Das heißt, er hat teilweise auch die Upanishaden mit hineingearbeitet und dachte, das wäre Buddhismus. Später dann sieht man an seiner Bibliografie, dass er sehr wohl auch explizit buddhistische Texte mit aufgenommen hat in seine Interpretation. Er ist deswegen interessant, weil viele dieser ersten Welle, das könnte man so eingrenzen mit 19. Jahrhundert bis in die 20er, 30er Jahre des 20. Jahrhunderts. Also das war die erste Generation von westlichen Buddhisten, die buddhistische Vereine gegründet haben, die Originaltexte übersetzt haben und die für sich den Buddhismus als eine Lebenseinstellung kultiviert haben. Schwerpunktmäßig mit Hilfe der Texte. Sie haben kaum buddhistische Lehrer gehabt, weil es zu diesem Zeitpunkt für Deutsche nicht so einfach war, buddhistische Lehrer zu finden. Das heißt, man hätte nach Asien fahren müssen. Da gab es ein bisschen das Problem, dass die buddhistischen Länder alle Teil der britischen Krone waren. Für Deutsche war das dann nicht so einfach, da einfach einzureisen oder länger zu bleiben. Dann gab es Sprachprobleme. Und dann gab es natürlich die Dynamik, dass die britische Kolonialherrschaft in den buddhistischen Ländern, also Sri Lanka hauptsächlich und Burma seinerzeit, dass die also den Buddhismus sehr, sehr abgewertet haben. Und das ganze Schulsystem, was sie dort eingeführt haben, war christlich dominiert. Das heißt, das waren christliche Missionsschulen. Und die Personen, die also Karriere machen wollten in der britischen Kolonialherrschaft, mussten eine christliche Schule absolvieren. Sonst hätten die überhaupt keinen Job irgendwie in der Verwaltung oder so bekommen. Da ist eine ganze Generation von Indern oder Leuten aus Burma bzw. aus Sri Lanka durch dieses englische Schulbildungssystem gegangen, wo implizit der Buddhismus, also die eigene Religion, als primitiver Aberglaube abgetan wurde. Und der nächste Schritt sind die beiden hier, Helena Blavatsky und Alcott, wie ist sein Vorname? Alcott, also Blavatsky ist hier, Henry Steele Alcott. Ist ein Amerikaner, der also auch in der Armee dort gekämpft hat, also weiß nicht welchen Krieg in Amerika. Die beiden sind die Begründer der Theosophischen Gesellschaft. Die Blavatsky war eine Russin, die sich sehr stark mit esoterischen Traditionen beschäftigt hat. Ihr Großonkel oder sowas war irgendein Großmeister der Freimaurer, hatte eine riesige Bibliothek, wo sie sich tagelang drin aufgehalten hat und gelesen hat. Das 19. Jahrhundert war gespickt mit allen möglichen esoterischen Traditionen. Sie selbst ist auch als Medium aufgetreten. Also da gab es diese ganzen Kultur der Seancen und der Medien und der Geistererscheinungen. Und da war sie so mittendrin, bis sie stärker in das Religiöse gegangen ist und geglaubt hat, dass in Indien die Ursprungsreligion aller Religionen ist. Die sind dann nach Sri Lanka gefahren und waren meines Wissens die ersten Westler, die offiziell von buddhistischen Mönchen die buddhistische Zuflucht genommen haben. Das war 1880. Und sie haben dann in Sri Lanka ganz viele Schulen begründet und gefördert und haben also und waren diejenigen, die also den Singalesen wieder mehr Selbstvertrauen gegeben hat, weil sie sozusagen als Westler Interesse an ihrer, also an dem Buddhismus hatten. Und damit haben sie den Buddhismus aufgewertet. Und dadurch, dass sie Schulen, also buddhistische Schulen oder Schulen, wo also auch Buddhismus Teil des Unterrichts war, haben sie also einen wesentlichen Beitrag für das Revival des Buddhismus in Sri Lanka beigetragen. Wohlgemerkt waren auch keine Engländer, insofern hatten die da ein bisschen Abstand dazu. Also zur Vollständigkeit halber, die Anthroposophie hat ursprünglich auch zur Theosophie gehört, also Rudolf Steiner. Und als die beiden, beziehungsweise dann die Nachfolgerin von den beiden, den zukünftigen Messias entdeckt haben, das war Krishnamurti, ein Inder, und das hat den deutschen Theosophen nicht so gefallen, weil die konnten sich das nicht vorstellen, dass der zukünftige Messias ein Inder ist. Ja, also das war irgendwie in ihrem Weltbild nicht möglich. Und die haben sich dann abgespalten über diese Diskussion und haben dann ihren eigenen Verein gegründet. Und es ist dann die Anthroposophie geworden unter der Führung von Rudolf Steiner, der Chef der ursprünglich der Theosophischen Gesellschaft in Deutschland war. Also das so als Seitenpfad. Was uns aber interessiert, ist Buddhismus, und zwar die Personen, die sich explizit als Buddhisten verstanden haben. Und der nächste Meilenstein, müsste man sagen, war ein junger Banklehrling, Bankangestellter. Das ist Karl Eugen Neumann, ein Österreicher. Und der ist deswegen wichtig, weil er als einer der ersten Pali und Sanskrit studiert hat, also hat er an der Universität studiert und dann angefangen, den Pali-Kanon zu übersetzen. Also da gibt es relativ viel, was er übersetzt hat. Und das ist deswegen wichtig, weil das dann nach dem Ersten Weltkrieg war das eines der einflussreichsten Übersetzungen und Bücher im deutschsprachigen Raum und hat sehr, sehr viele deutschsprachige Intellektuelle beeinflusst. Also Hermann Hesse, die Mann-Brüder, also war wesentlich. Er hat das dann nicht mehr so richtig erlebt, weil er 1915 schon gestorben ist. Die ersten Übersetzungen sind also so um den Ersten Weltkrieg entstanden. Schaue ich mal, also ab 1899 hat er also angefangen, die Lehrreden des Pali-Kanons zu übersetzen. Ja. Und sind also in einem gut lesbaren Deutsch geschrieben. Er war dann auch selbst meines Wissens in Sri Lanka, hat also vor Ort dann seine Pali-Studien fortgeführt. Und ja, wie gesagt, also gibt es immer noch heute, also drei große, dicke Bücher sind das, gut lesbar. Und das Interessante ist, er hat also die Texte nicht gekürzt, so wie das oft gemacht wurde, weil ja der Pali-Kanon die Struktur ist, da gibt es viele also Textbausteine, das heißt, es wiederholt sich alles und nur ein Wort wird ergänzt oder wird sozusagen neu eingefügt. Und das ist ein bisschen mühsam zu lesen zu Beginn. Aber er hat eigentlich alles, also hat eins zu eins übersetzt, sodass man ein bisschen so in diesen Rhythmus auch hineinkommt. Also wesentliche Übersetzung. Es gibt gravierende Fehler in seinen Übersetzungen, aber das ist, darf man ihm nicht übel nehmen, weil das war vor 100 Jahren. Der nächste, der da wichtig ist, das ist eine ganz sehr schillernde Persönlichkeit, finde ich, Karl Seidenstücker, auch 1876 bis 1936 gelebt. Der hat ein dickes Buch geschrieben, das nannte er Pali-Texte, glaube ich, Pali-Buddhismus, bin jetzt nicht unsicher, wie es heißt. Und das ist so eine Anthologie und so eine Zusammenschau von Originalübersetzungen aus dem Pali-Kanon. Er war einer, er hat 1903 als erster den buddhistischen Missionsverein für Deutschland gegründet. Und hat also war bei der Begründung unterschiedlicher buddhistischer Vereine Anfang des 20. Jahrhunderts beteiligt. Ist aber dann später irgendwie vom Buddhismus wieder abgekommen und ist dann, glaube ich, zum Katholizismus übergetreten oder so. Also müsste man genauer nachschauen. Aber seine Übersetzung war zu dem Zeitpunkt wichtig und ja, also ich finde auch wichtig. Dann machen wir so ein bisschen einen großen Schritt über den Ozean. Jetzt muss ich mal schauen, wo ich den habe. So, und zwar 1893 gab es in, wo waren das, habe ich mir jetzt gar nicht aufgeschrieben, ich glaube, das war Chicago, aber da bin ich mir unsicher, kann man ja nachschauen, gab es also eine große Weltausstellung und die Weltausstellungen, war das Chicago? Ja, und die Weltausstellungen waren immer so, einerseits haben also die Länder so ihren industriellen, technischen Fortschritt vorgestellt, also was so seinerzeit möglich war, also als die Weltausstellung in Paris war, ist halt der Eiffelturm gebaut worden, zu zeigen, was man mit Stahl machen kann und so. Und in Amerika sind halt auch ganz viele Pavillons und jedes Land hat so einen eigenen Pavillon gehabt. Und die Weltausstellung hat immer auch so, oder oft offensichtlich, also so einen, ich weiß nicht, wie man das jetzt sagt, also so einen gesellschaftlichen Aspekt mit, also es war nicht nur Industrie und Wirtschaft, sondern es hat auch so einen gesellschaftlichen Aspekt mit versucht mitzuliefern, teilweise sehr skurril, aber in Chicago war das so, da hat man also ein Weltparlament der Religionen veranstaltet und hat zum ersten Mal aus allen Religionen Vertreter eingeladen, die gleichberechtigt ihre Vorträge halten konnten. Also diese Veranstaltung wurde nicht nicht in der Weise dominiert, dass also die Christen sagen, was Sache ist, sondern man hat versucht, miteinander ins Gespräch zu kommen. Das war das Neue. Und von den Eingeladenen gab es einen Japaner, das war Soyen Shaku, so würde ich den mal aussprechen. Das ist ein berühmter Zen-Meister. Und der konnte offensichtlich relativ gut reden. Das heißt, der hat das Publikum dort ziemlich begeistert. Also, und der ist deswegen wichtig. Der ist dann natürlich wieder nach China, nach Japan gegangen, aber der ist deswegen wichtig, weil er einen jungen Englischlehrer mit hatte, und zwar einen Japaner, der also Englischlehrer war. Und das war Dai Setsu Taitaro Suzuki, also DT Suzuki. Und der ist für die Buddhismusrezeption bei uns im Westen wesentlich. Besonders auch im Zen-Buddhismus, was uns ja spezieller interessiert. Und der ist sozusagen 1893 mit dem Soyen Shaku mitgegangen und hat ihn übersetzt. So, und der ist dann auch in Amerika geblieben und hat dort einige Übersetzungsprojekte mit als Übersetzer, also mit gefördert bzw. halt übersetzt. Und der wird uns also im Laufe der Zeit noch einige Male beschäftigen. Wir gehen aber wieder zurück nach Deutschland. Und da gab es jetzt zwei wichtige Personen, die nach dem Ersten Weltkrieg, ich sag mal, aufgeblüht sind. Wobei die natürlich auch schon vor dem Ersten Weltkrieg aktiv war. Der eine ist der Paul Dahlke. Das ist ein deutscher Arzt, Berliner Arzt gewesen, der also ab 1903 also Aufsätze über den Buddhismus publiziert hat. Und er selbst hat auch Texte übersetzt und die sind auch gut lesbar, aber die sind gekürzt. Hat den Vorteil, dass man schneller durch ist. Ja, aber ist nicht mehr das Original, aber der hatte einen sehr großen Einfluss und der hat ein Haus in Berlin-Frohnau gegründet, hat also ein großes Grundstück gebaut, gekauft und wollte dort ein europäisches Kloster begründen. Hat so nicht funktioniert, das ist nur ein Haus geworden, was heute immer noch aktiv ist, wird also von, also das war dann eine Stiftung und die Stiftung ist dann irgendwie nach Sri Lanka gewandert und wird heute von singalesischen Mönchen, glaube ich, in Betrieb gehalten. Aber er war extrem publizistisch unterwegs und das Neue an ihm, beziehungsweise an dieser Buddhismusrezeption, wenn man sagt, vorher war das eher Textstudium, beziehungsweise also den Pali-Kanon sich damit zu beschäftigen, hat Dahlke einen neuen Aspekt hineingebracht. Das heißt, er hat Buddhismus und die Naturwissenschaften miteinander verbunden. Das heißt, er hat versucht aufzuzeigen, dass Buddhismus eigentlich anders als das Christentum vollkommen kompatibel mit dem naturwissenschaftlichen Verständnis ist. Und da hat er ganz viele Aufsätze also geschrieben und das finde ich ist erstmal, was in den 60er Jahren dann wieder von anderen Wissenschaftlern aufgenommen wurde, aber das war ziemlich beeindruckend. Und der andere, der also in diesen und 20er Jahre deswegen, weil es zwar die Pioniere vor dem Ersten Weltkrieg gab, aber die hatten gesellschaftlich wenig Relevanz. Ja, die haben so in so ihren kleinen Blasen agiert, kleine Vereinstrukturen, aber das ist nicht über diese kleinen Strukturen hinausgegangen. Und nach dem Ersten Weltkrieg gab es eine große Sehnsucht nach neuen Konzepten und in dieser Zeit ist der Buddhismus in Deutschland ziemlich aufgeblüht, weil es auf einmal viel Interesse gab und das ging hauptsächlich über die Bücher von Karl Eugen Neumann und dann aber auch über die Personen von Paul Dahlke und Georg Grimm, ursprünglich ein bayerischer Richter. Und der hat selbst auch also Texte übersetzt, weniger aber hat sehr viel zusammengefasst und war offensichtlich publizistisch, hat eine eigene Zeitschrift rausgegeben, was der Dahlke auch gemacht hat und war publizistisch sehr aktiv. Und die beiden haben so ein bisschen diese 20er Jahre dominiert, wobei das Hauptthema von den beiden war oder da, wo es gespießt ist, ist, dass der Dahlke sehr sich an den Pali-Kanon gewandt hat und das Konzept von Anatta sehr stark in den Vordergrund gestellt hat, dass es nichts gibt, was bleibt und auch kein Ich und irgendwas. Und der Grimm war der, der gesagt hat, ja doch, aber es gibt dann doch irgendetwas Absolutes dahinter und so. Und das war so ein bisschen diese Diskussion. Heute weiß man, dass Grimm auf dem Holzweg war, war auch nicht verwandt mit den Brüdern Grimm, aber trotzdem ging er in die falsche Richtung, das würde man heute so nicht mehr sehen. Aber in den 20er Jahren war das eine mega Diskussion. Die haben sich ziemlich bekriegt. Ja. Und dann gibt es eine Person, und das war eigentlich aus dem deutschsprachigen Raum der erste, der ein buddhistischer Mönch geworden ist, und das war Jnana Tiloka. Das ist er hier. Ups, wieder weg. So. Da gibt es jetzt nicht so tolle Bilder. Aber der ist deswegen interessant, weil der hat nämlich andere buddhistische Texte. Also wenn Neumann, der hat die mittlere Sammlung übersetzt, also die mittellangen Texte, 153 Texte, glaube ich, oder 50. Dann hat er die längere Sammlung übersetzt, also die Texte der lange, also die Textsammlung der langen Texte, deswegen längere Sammlung. Und dann hat er also Bruchstücke aus verschiedenen kleinere Stücke noch übersetzt. Und der Jnana Tiloka hat einen Textkorpus aus dem Pali-Kanon übersetzt, also auch von den Lehrreden. Das war das Anguttara Nikaya. Und das sind die Lehrreden, die nach Länge geordnet sind, glaube ich. Also da gibt es das Einerbuch, das Zweierbuch, das Dreierbuch. Ich weiß jetzt gar nicht, worauf sich die Zahlen eigentlich beziehen. Naja. Egal, aber das sind so 5 Bände, das ist auch ziemlich umfangreich. Und damit hatte man im deutschsprachigen Raum, ich sag mal in den 20er Jahren, eigentlich schon ein super Fundament, um sich mit dem buddhistischen Pali-Kanon beschäftigen zu können. Ja, also der ist 1903, ist der also nach Sri Lanka gereist und ist dann weiter nach Burma und ist in Burma buddhistischer Novize geworden und dann später 1905, ich glaube ja, also in dieser Größenordnung ist er dann buddhistischer Mönch geworden. Und es gab zu dem Zeitpunkt, glaube ich, nur 2 oder 3 westliche Mönche, buddhistische Mönche überhaupt, und er war einer von den 3. Und hat dann also sehr stark auch in die deutsche buddhistische Szene hineingewirkt. Und er hatte auch eine Idee, also ein buddhistisches Kloster zu gründen in Europa. Das sollte irgendwo in der Schweiz sein, hat sich aber auch dann nicht, ist nicht so wirklich realisiert worden. Hat auch ein buddhistisches Wörterbuch zusammengestellt, was heute immer noch der Stand ist, weil es gibt im deutschsprachigen Raum nichts anderes, was sich sozusagen sehr stark am, also hauptsächlich am Pali-Kanon natürlich, orientiert. So, und dann gibt es eine Dame, die Alexandra David Neal, das war eine Französin, und die hat, jetzt muss ich mal schauen, die war reich verheiratet, soweit ich das im Hinterkopf habe, und ist dann, also hat Asienreisen übernommen, und auf ihrer zweiten Asienreise, das war 1928, ist sie also nach Sri Lanka gereist und, nee, Augenblick halt, 1911, ja, und da ist sie, und diese Reise hat 14 Jahre gedauert. Ich meine, das kann man sich natürlich nur leisten, wenn man jemanden im Hintergrund hat, der viel Geld hat und das finanziert. Und in Indien hat sie den 13. Dalai Lama kennengelernt, also den Vorgänger zu dem jetzigen Dalai Lama, und der hat sie nach Lhasa eingeladen. Und dann ist sie auf einer ganz abenteuerlichen Reise mit einem buddhistischen Mönch, und sie war dann verkleidet als, auch als Mönch und so, ist sie dann also bis nach Lhasa gereist, und ich glaube, sie war eine der ersten, war wahrscheinlich die erste Frau, die überhaupt in Lhasa war, und einer der wenigen Europäer, die nach Lhasa gekommen sind, und hat ganz, ganz viele Bücher geschrieben und sehr, also sehr abenteuerlich. Ja, also, ja, also muss eine faszinierende Frau gewesen sein. Und ja, und dann gibt es noch einen anderen, der also aus dieser Zeit noch stammt, das ist der Lama Govinda, Anagarika Govinda, ein Deutscher. Und der ist deswegen interessant, weil der, erstens hat er auch viel geschrieben, und zweitens, der kam ursprünglich aus dem Theravada, hat sich sozusagen, also war ein Künstler, hat gemalt, hat dann 1928 reiste er also nach Sri Lanka Und wollt, also war dann also bei Jnanatiloka und ist dort also Laienanhänger geworden, deswegen Anagarika. Und ist dann aber auf einer Konferenz, wo war das? Ja, habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben. Also war zu irgendeiner Konferenz eingeladen und hat dort einen tibetischen Lama kennengelernt und hat da so ein Aha-Erlebnis und ist dann also tibetischer Mönch. Oder Mönch ist er nicht geworden, aber Anhänger des tibetischen Buddhismus und hat relativ viel publiziert. Und das hatte auch ziemlich starken Einfluss auf die deutsche buddhistische Szene. Ich schaue jetzt auf die
Etwa in den
Zeit.
20ern auch, oder?
Das war, der war 1928, ist er nach Ceylon gereist und war dann also in den, also und 1931 hat er diesen tibetischen Lama kennengelernt. Lama Nangwang Kalsang. Und ja, also gibt's dann, also er hat eine Biografie geschrieben, eine dicke Biografie, Der Weg der Weißen Wolke, wenn ich mich richtig erinnere. Und da hat er das alles so ein bisschen beschrieben, seinen Werdegang. Und ihr kennt ja den Volker Zotz. Ja, der Volker Zotz hat den Govinda noch kennengelernt und ist Schüler vom Govinda geworden, also in seinen späten Jahren. 85 ist er gestorben, genauso Anfang der 80er Jahre, vielleicht auch Ende der 70er, weiß ich nicht genau. Und leitet sozusagen diesen, also diesen Verein, den der Lama Govinda gegründet hat, ist dann also der Volker Zotz jetzt das spirituelle Oberhaupt. Keine Ahnung, wenn man das so sagen kann. Ja, also das sind so ein bisschen die Verbindungen. Und wenn ich jetzt auf die Uhr schaue, also 30, dann hätte ich jetzt fast gesagt, dann machen wir mit der ersten Welle vielleicht hier so Schluss, weil das ist so, ja, also das ist das, was vor dem Ersten Weltkrieg eigentlich passiert ist, hauptsächlich. Es gibt zwei Personen, die sozusagen so ein Zwischenbindeglied manifestieren, aber dann würde ich sagen, fange ich das nächste Mal an, weil die sozusagen in die 60er Jahre reinreichen. Ja, und zum Überblick, die zweite Welle ist, sind die Leute, die, ich sag mal, in den 60er Jahren sich angefangen haben, mit Buddhismus zu beschäftigen. Also viele von denen waren Hippies, sind also im Hippie-Look mit ihrem Joint nach Indien marschiert und einige sind halt in Klöstern hängen geblieben und die sind dann zurück in den Anfang der 70er Jahre, hauptsächlich nach Amerika, aber teilweise auch nach Europa und haben dort hier eine ganz neue Form von Buddhismus kreiert, müsste man sagen. Und zwar ein Buddhismus, der sich maßgeblich auf die Meditation bezieht. Das heißt, wenn man sagt, man könnte fast sagen, die erste Phase war sehr stark durch das Quellenstudium markiert. Die haben wenig mit buddhistischen Meditationslehrern zu tun gehabt, sondern eher mit Sprache, eher mit den Texten. Und die zweite Welle, die dann so ab den Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre in Gang kam, waren alles Leute, die in Asien bei buddhistischen Lehrern gelernt haben und dieses Verständnis mit in den Westen, also Europa und Amerika, gebracht haben. Das war die zweite Welle. Das ist dann das Thema fürs nächste Mal. Und die dritte Welle, das ist nämlich das Interessante, das ist die sind die Leute, die bei den Leuten der zweiten Welle sozusagen ihre Buddhismuspraxen angefangen haben. Und zwar sind das Leute, die bei westlichen buddhistischen Lehrern gelernt haben. Und teilweise auch bei Asiaten, aber die sich eigentlich hauptsächlich auf diese westliche Tradition beziehen. Und da merkt ihr schon, also hier ist etwas ganz Neues entstanden und das hat mit asiatischem Buddhismus, also es ist einfach eine neue Interpretation von Buddhismus. Und das ist das, finde ich, das Interessante und auch das Hermeneutische, dass wir, also dass es eigentlich viele verschiedene Buddhismen gibt, die alle geworden sind, wie sie jetzt sind, aufgrund von verschiedenen Einflussfaktoren. Ja, man kann sich das in Asien dann auch genauer anschauen, weil da gibt es natürlich dann auch manche Länder, die, wo also Buddhismus immer dann auch eine politische Rolle übernommen hat, und zwar in der Antikolonialbewegungen, also in den Bewegungen, sich von den Kolonialherren freizumachen. Und da hatte dann der Buddhismus, also in Sri Lanka und in Burma war das so, sozusagen etwas Nationales bekommen, also eine identitätsstiftende Aspekt, und hat dadurch eine Aufwertung bekommen. Und das Element haben wir jetzt hier bei uns zum Beispiel gar nicht. Also insofern ist immer ganz interessant, sich die unterschiedlichen Einflussfaktoren anzuschauen, um dann auch zu verstehen, wie bestimmte Sichtweisen entstanden sind. Und dann schließe ich mit der ersten Welle vielleicht für heute ab. Und dann kommt das nächste Mal die zweite. Dann können wir jetzt noch drüber diskutieren. Danke.